Draftcast Nummer 183. Es sind nur noch anderthalb Wochen und obwohl Romagnon und ich eckige Augen haben, schaffen wir es heute über Football zu reden. Hallo Roman.
Hallo Christian. Nicht nur über Football sprechen wir, sondern über Edge Rusher. Heute das Thema. Also die Leute, die in 4-3 Defenses Defensive End spielen oder dann eben in 3-4 Defenses Outside Linebacker.
Genau, die zum Quarterback kommen sollen. Das ist mal die wichtigste Beschreibung und alles, was darüber hinausgeht, ist schön.
Ja, wobei ein bisschen Run-Defense auch drin sein sollte, grundsätzlich. Recht,
ja, die NFL ist ja noch nicht in eine reine Big 12 geworden, aber vielleicht kommt das noch, wobei das dann vermutlich das Ende des Footballs sein wird.
Ja, also ich möchte kein 90-50 im Football sehen.
Super Bowl Matchup, Kingsbury gegen Mike Leach, 77-73. Wir suchen uns mal eine andere Sportart.
die dürfen echt gerne mal Basketball spielen gehen. Wir bleiben dann doch lieber beim Football, wo die Punkte gerne auch mal unter 30 bleiben dürfen. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Defensivspielern.
Genau.
Weil Spaß. Und irgendwie, ja, gefühlt ist das kein guter Start in den Podcast, Christian. Lass uns einfach anfangen mit den Spielern, würde ich dann einfach mal
sagen. Ich glaube, da fühlen wir uns einfach wohler. Nehmt uns nicht übel, liebe Freundinnen und Freunde, hätte ich fast gesagt, das ist eher ein Parteislang, den ich da gerade anwende. Wir starten mit den Spielern. Wir haben wieder 10 Namen für euch und 10 Edge-Defender, die wir meinen, es würdig zu sein, über sie zu sprechen. Und der erste hat es immerhin ins, wenn ich eben vom Super Bowl gesprochen habe, in den Super Bowl des College Footballs geschafft, hat diesen leider knapp verloren, aber seinen Teil dazu beigetragen, dass seine Mannschaft eine ganz hervorragende Saison gespielt hat.
Es geht nämlich um Lorenzo Carter, den Edge Rusher, also beziehungsweise Outside Linebacker von Georgia. 6'5", 250 Pfund schwer, Senior aus Norcross, Georgia. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. War 5-Star Recruit, Nummer 18 seines Jahrgangs, hat 34 Zoll Arme und ich habe ihn mit einer 3,4 auf meinem Board sitzen. Er hat eine tolle Länge, offensichtlich mit 6,5, 34 Zoll Armen, ist ein toller, explosiver Athlet, hat er auch bei der Combine unter Beweis gestellt. Er kann sehr gut benden und flatten. Er spielt mit hohem Einsatz, hat eine hohe Closing Speed. Er ist auf Containment bedacht. Also er macht nicht einfach nur kopflos Jagd auf Quarterbacks, sondern achtet eben auch darauf, dass niemand die Defense an sich über außen schlägt. Er hat einen schnellen Get-Off, er zeigt schnelle Richtungswechsel und er hat auch Erfahrung in Coverage, was natürlich für einen 3-4 Outside Linebacker immer wichtig ist. Zu den nicht so schönen Sachen. Ich habe ein gutes erstes Tape, also das erste Tape, was ich mir von ihm angesehen habe, gegen Notre Dame von ihm gesehen. Danach war er ziemlich enttäuschend. Er benutzt kaum effektive Pass-Rush-Moves. Er muss ganz offensichtlich an Kraft zulegen. Bei 6'5 mit 250 Pfund ist er da sehr leicht für einen Pass-Rusher. Gegen den Lauf wird er recht einfach weggeschoben, also aus dem Weg geschoben, was natürlich auch mit seiner Kraft und seiner Masse zusammenhängt. Und wenn es einfach darum geht, sich von Blocks lösen zu können, ich habe gesehen Situationen, wo er das sehr schnell geschafft hat, sich von Blocks zu lösen, um Tackles zu machen, habe aber eben auch Situationen erlebt, wo er das gar nicht geschafft hat und dann im Endeffekt aus dem Play komplett rausgeblockt wurde. Er muss halt sehr an seiner Konstanz arbeiten, im Pass Rush muss er an seiner Technik arbeiten, um eben auch wirklich häufiger noch zum Quarterback zu kommen, sich nicht einfach nur auf seine Athletik verlassen. Im Moment ist er halt wirklich ein Situational Player, den du eben einsetzt, um Jagd auf Quarterbacks machen zu lassen. In Run Defense hilft er dir nicht wirklich viel. Einfach von seinem Körperbau her hat er, denke ich, eine höhere Upside als 3-4 Outside Linebacker, weil er da in Anführungszeichen dichter dran ist. Für eine 4-3 Defense wird er einfach, müsste er fast schon seinen kompletten Körper einmal neu umbauen. Aber einfach durch seine Länge, durch seine Athletik hat er natürlich eine sehr hohe Upside als Pass Rusher. Weshalb ich ihn dann doch Mitte der dritten Runde noch habe, eben mit meiner 3,4.
Ja, deine Welt kann in dem Fall stehen bleiben. Weil ich mit einer 3-3 halt habe. Ich weiß nicht, ich finde, du machst ihn mir als Run-Defender zu schlecht. Ich sehe ihn vermutlich als Run-Defender ein bisschen besser als du und dafür als rein Edge-Rusher ein bisschen schlechter. Gegen Notre Dame hatte er ein starkes Tape, ja, aber der ist halt auch 3-4 Mal mehrfach unblockt durchgeschossen. Wo ich mich gefragt habe, beim dritten Mal als Notre Dame musst du das doch merken, wenn dir das passiert, oder? Also ich meine, mir gefällt seine Wirklichkeit für die Größe. Du hast seine Länge schon angesprochen, der ist mit 4-5-0 auch relativ schnell gelaufen. Der hat ein paar gute Tools, aber der ist halt einfach noch nicht da, wo er sein müsste. Ich denke, die kann man entwickeln. Es kann so ein bisschen High-Risk, High-Reward-Pick sein, auch wenn er schon ein paar Sachen gut macht. Und insgesamt finde ich da Mitte der dritten Runde auch für ihn absolut angemessen. Und ich denke vielmehr, den Rest hast du gesagt. Das sehe ich jetzt nicht das Bedürfnis, das alles nochmal zu wiederholen.
Okay, das ist unsere Meinung also zu Lorenzo Carter. Kommen wir zu dem universell als Nummer 1 gehandelten Pass-Rusher dieser Draft-Klasse, Bradley Chubb von North Carolina State, 6'4", 269, ein Senior aus Marietta in Georgia, ehemaliger 3-Star-Recruit und Cousin von Nick Chubb, dem Georgia Running Back. Und noch ein bisschen Randinformation. 2017 war er im vergangenen Jahr der ACC Defensive Player of the Year in seiner Conference und er ist bei NC State der All-Time Career Sack Leader, wo er Mario Williams damit abgelöst hat. Der war, ich glaube, auch nur 3 Jahre bei NC State, war.
Kann sein, keine Ahnung.
Okay, wissen wir nicht. Kann auch sein, dass der auch 4 Jahre da war. Wissen wir jetzt nicht. Ich habe ihn, also Bradley Chubb, habe ich auf dem Board mit der 1,5 sitzen, Mitte der ersten Runde. Er hat gute Maße für einen 4-3 Defensive End. Er spielt mit hohem Einsatz. Er ist ein guter Athlet. Er hat einen schnellen Get-Off, wenn auch leider nicht immer so konstant, wie man sich das wünschen würde. Er kann seine Hände effektiv einsetzen. Er ist ein sicherer Tackler. Er kann sich schnell von Blocks lösen und Tackles setzen. Er ist nicht ein super natürlicher Bender, aber er kann benden und auch flatten. Er ist ein guter Run-Defender, zeigt eine gute Übersicht und 34 Zoll Arme habe ich noch ganz am Ende bei ihm stehen. Warum ich ihn nur Mitte der ersten Runde habe? Weil er mir einfach zu wenig Konstanz gezeigt hat. Das war schon von Anfang an mein Kritikpunkt bei ihm. Ich habe ihn etwas hochgegradet, nachdem er eine gute Combine hatte. Aber ja, bei einem Spieler mit seinen Tools, mit seiner Größe, seiner Kraft, seiner eigentlich auch vorhandenen Technik, hat er das einfach zu selten gezeigt. Und er könnte ein richtig dominanter Spieler in der NFL werden, aber irgendwas hat er beim College, hat er am College noch gefehlt und ich weiß halt nicht, was es ist und dementsprechend ist dann natürlich die Frage, ob er es dann in der NFL schaffen kann, eben die Konstanz in sein Spiel zu bekommen. Deswegen, bin ich bei ihm nicht ganz so enthusiastisch wie andere Leute und habe ihn nur Mitte der ersten Runde. Christian.
Du hast nicht erwähnt, dass der Soziologe ist, was ich dir jetzt sehr, sehr lange vorhalten werde.
Ich erwähne nie, was die studieren. In den meisten Fällen ist es sowieso nur General Studies oder Soziologie oder Sports Management.
Wie du mit einem Schlag einfach diese 3 Studiengänge abwertest, mit 2 Abwertungen hätte ich noch leben können, aber nicht mit der Soziologie.
Ich hab das nicht abwertend gemeint, naja. Ich habe nur gesagt, dass 80% aller
die wollen Football Draft spielen. Prospects
einen dieser 3 Studiengänge gefühlt belegen.
Aber das ist der einfachste Weg zum Abschluss, ne? Entschuldigung. Du hast nicht erwähnt, dass
ich glaube tatsächlich, dass es General Studies ist.
Das will ich auch sagen, ja. was wir in unserem ersten Podcast, also wir haben schon mal über einen Podcast über ihn gesprochen, erwähnt haben, das war der Chubbs Podcast, da haben wir über beide Chubbs gesprochen und die haben Chubbs Town gegründet in Georgia vor über 100 Jahren.
Ja, also nicht die beiden persönlich, nein, sondern deren Vorfahren, also beziehungsweise Ahnen, wie auch immer man das jetzt sagen möchte.
Ich glaube, ohne Rachel Chubbs ist es nicht unter 100 Jahren das College zu beenden. Kleiner Spaß, also ich habe ihn mit einer 1,4, ich habe ihn nach der Combine etwas niedriger gegradet, ich hatte ihn mit einer 1,3, einfach weil mir die Movement Drills nicht so gut gefallen haben. Also die waren jetzt nicht katastrophal schlecht, aber ich hätte ihm da mehr zugetraut und ist trotzdem, was heißt relativ klar, ist halt Edge 1 für mich, das kann ich an der Stelle schon sagen. Ist halt ein brutal produktiver Spieler gewesen, unter anderem mit 25 Tackle for Loss, 10 Sacks. Mir hat sein Football-IQ gefallen insgesamt, weil er einfach kein blinder Rusher ist und die Dynamik hat mir gefallen, der Get-Off hat mir gefallen. Er ist halt nicht dieser physische Freak wie Clowney oder wie Garrett, die halt absolute No-Brainer in den Top 3 waren und bei Clowney war das, glaube ich, absoluter No-Brainer First Overall außer Bridgewater, aber diese Geschichte rollen wir nicht wieder auf, sonst verzögern sich die anfolgenden Sendungen um 6 Stunden. Er ist mit 6,4 reingekommen, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt hatte, also mit echt guten Maßen, so, und er lebt halt noch, du hast schon recht, er muss noch konstanter werden, er lebt so ein bisschen von seinem Get-Off, von seinem Initial Burst quasi, und er muss in dem, was er tut, noch ein bisschen konstanter werden, und ich finde, er könnte sich auch noch einen anderen Pass-Rush-Move mehr zulegen, oder beziehungsweise die öfter zeigen. Und dann kann das ein sehr, sehr guter Edge-Rusher in der Klasse werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo der geht. Ich meine, ich glaube schon, dass seine Range an 2 beginnt bei den Giants. Ich denke aber, realistisch ist vermutlich ab 4, würde ich sagen. Weil ich Stand heute noch davon ausgehe, dass dieser zweite Pick, wenn es kein Quarterback ist, getradet werden wird. Für einen Quarterback. Aber gut, das werden wir dann in einem unserer Vorschau-Podcasts besprechen. Die dann irgendwann nächste Woche aufschlagen werden. Wir machen aber jetzt erstmal mit dem nächsten Edge-Rusher weiter.
Marcus Davenport von UTSA, das steht für University of Texas San Antonio. 6'6", 264 Senior, auch aus San Antonio in Texas. Ehemals Two-Star-Recruit, war Nummer 2613 seines Jahrgangs. Irgendjemand hat da wohl nicht so genau hingeschaut bei ihm. 33,5 Zoll Arme, 2017 Conference USA Defensive Player of the Year und er wird erst im September 22 Jahre alt, obwohl er ein Senior ist. Ich habe ihn mit einer 1,8 auf dem Board, also zum Ende der ersten Runde hin. Marcus Davenport ist ja der ultimative hohe Upside-Kandidat dieser Draft-Klasse mit eben 6'6", mit langen Armen, mit einer guten Masse, mit einer sehr guten Athletik, mit einer vernünftigen Kraft, die er mitbringt. Er kann benden, was bei 6'6 schon fast schon eine Leistung ist. Und er ist ein sicherer Tackler. Was man zu leider nicht allen Spielern immer sagen kann. Das Problem bei ihm ist halt nur, dass er gefühlt noch nicht so wirklich Ahnung hat, wie man richtig Football spielt. Er hat zum einen bei UTSA immer nur aus dem Two-Point-Stance herausgespielt, also eigentlich wie ein 3-4 Outside-Linebacker, obwohl er von den Maßen her eben mehr in Richtung 4-3-End geht. Aber ich denke auch, dass er trotzdem 3-4 Outside-Linebacker spielen kann. Er hat sich sehr viel auf seine Kraft und seine Athletik verlassen, wenn es eben darum geht, Plays zu machen. Sein Go-To-Move bei UTSA, jetzt bin ich gerade überlegen, was für ein Teamnamen haben die nochmal? Ich wollte Miners sagen, aber das ist UTEP.
UTEP Miners? Ich meine, es sind die Roadrunners, oder nicht?
Roadrunners, okay. sein Go-To-Move bei den Roadrunners war im Endeffekt ein einhändiger Bullrush, also sprich mit einer Hand in die Brust des Gegners gehen, seine überlegene Armlänge ausnutzen und so dann eben den Gegner nach hinten schieben und dann aus dieser Situation heraus eben nach links, links vorbei, rechts vorbei Plays zu machen. Ganz selten, dass er wirklich einen vernünftigen Pass-Rush-Move benutzt hat, und wenn, war es eigentlich nur so ein Dip-and-Rip-Move, also sprich außen vorbei, Schulter absenken und dann einmal den Innenarm nach oben reißen, um die Blockerhände wegzufegen. Ganz selten von ihm gesehen, eben dass er da in Anführungszeichen als Pass-Rusher mit Plan gekommen ist. Keine Counter-Moves offensichtlich, spielt sehr oft zu aufrecht. Ja, und hat einfach noch so viel zu lernen. Nichtsdestotrotz, wenn er es schafft, das alles zu lernen, beziehungsweise eben zu lernen, wie er seine Hände effektiv einsetzen kann, wie er konstant zum Quarterback kommt, konstant an Blockern vorbeikommt, dann kann er halt ein verdammt guter Pass-Rusher werden und auch ein Run, als Run-Defender seine Leistung bringen. Aber er hatte halt eben noch so seinen Weg zu gehen. Und deshalb, trotz aller Upside, die er mitbringt, sehe ich ihn dann nur Ende der ersten Runde. Den Marcus Davenport.
Und wann bist du komfortabel, den zu picken? 20er?
Ja, also wahrscheinlich so. Um den Dreh. Hängt natürlich auch davon ab, was man für Needs hat, welche Spieler noch da sind. So, ne? Aber ja,
wie wahrscheinlich ist. So
ab 20er, ja.
Ich hab ihn in der ähnlichen Range, also mit einer 1,7. Ich habe auch nach der Combine nichts geändert, weil die war gut, hat mich jetzt aber auch nicht weggeblasen. Es ist halt der ultimative Boom or Bust Spieler. Ist eigentlich im Idealfall ist das ein Spieler, den du Ende der ersten Runde pickst, wenn du ihn nicht zwingend brauchst, der sich aber zum Superstar entwickeln kann. Wenn du irgendwie einen below average Starter hast oder jemanden, der in sein letztes Vertragsjahr geht, aber es ist halt keiner, den du jetzt zwingend dahinstellst, weil du jetzt ein riesen Loch auf Edge hast und sagst, Junge, wir brauchen dich sofort.
Sei denn, du bist super verzweifelt.
Ja, klar, also ich meine, nochmal.
Oder natürlich, er hat dich in Workouts super überzeugt oder irgendwie sowas.
Eben, also. Das ist natürlich auch immer die Möglichkeit. Du hast es gesagt, er war bis jetzt in einem Two-Point-Stance, wenn die Teams dann entsprechend gesehen haben, hey, der kann das alles andere spielen, weil er das uns gezeigt hat in unseren privaten Workouts. Dann ist es natürlich eine Information, die wir nicht haben und die für Teams entsprechend wertvoll ist. Also er bringt die Beweglichkeit mit, er bringt den Get-Off mit, er bringt die Athletik mit. Und das sind alles Dinge, die für einen guten Edge-Rusher schon mal eine nette Voraussetzung sind. Aber du hast es recht, er ist halt inkonstant, er ist mir auch aufgefallen, weil er halt sau oft zu hoch war. Also für einen Pass-Rusher ist es wichtig, niedrig zu spielen mit der Höhe der Schultern, das dann wiederum Pad-Level genannt wird, das ist dann der Ausdruck. Und bei ihm hatte ich halt oft den Eindruck, dass er oft keine Idee hat, wie er an Offensive Tackles vorbeikommt. So. Und wenn er halt nicht direkt vorbeigekommen ist, dann war er halt schnell vorbei. Und er hat jetzt in vielen Spielen nicht so den krassen Impact gehabt, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Und ja, ich glaube, dass das ein sehr guter Edge-Rusher werden kann, aber ja, der hat ein hohes Risiko und nein, in Top 15 will ich den auch nicht. Also, ich meine, die Chargers werden jetzt keinen Pass-Rusher draften mit Ingram und Bosa, aller Voraussicht nach. Zumindest nicht am ersten Tag. Aber, ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel, die Packers sind ja immer ein Team, was sehr stark auf Edge-Rusher angesetzt wird. Und ich bin sehr gespannt, ob die an Davenport. Das müsste ich gerade mal gucken, weil die Packers picken. Die müssten irgendwie auch so in der
14 oder so, hätte ich jetzt gesagt.
Ich guck mal gerade nach. Aber das ist halt, die werden zum Beispiel vor der Entscheidung halt stehen, ob sie mit ihm komfortabel sind oder nicht. Und
ja, 14.
Und ich würde halt sagen, dass deine Range da. Ich meine, wenn jemand sagt, ich will die krasse Athletik, vielleicht die 49ers an 9. Aber ja, eigentlich sehe ich ihn auch mehr. Wenn wir über Landing-Spots uns unterhalten, vielleicht Cincinnati, die Patriots, gibt da eine ganze Reihe von Teams in den 20ern, die noch gute Edge-Rusher brauchen können. Und da ist Davenport sicher eine Option. So, du hast mit der 1,8, ich mit der 1,7. Wir machen weiter mit einem Spieler, den ich sehr spät gesehen habe, weil du mich auf den aufmerksam gemacht hast. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir uns einig sind oder nicht einig sind. Aber wir reden über Duke Ejiofor. Habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen?
Nein. Duke Ejiofor. Also ist im Endeffekt wie Edge und dann noch Öfor.
Lustig ist, dass es hier genauso in Lautzeichen auf meinem Zettel steht, ne? Und ich hab's ja kurz gerade verbaselt, aber ja, ein toller Name für einen Edge Rusher.
Ja. Duke Edgefor von Wake Forest. Interessant, dass du sagst, konnte nichts anderes werden. Gleich dazu mehr. 6'4", 264 Redshirt Senior aus Houston, Texas, kam als 3-Star Recruit, die Nummer 1400 seines Jahrgangs zu Wake Forest und das noch als 210 Pfund Outside Linebacker. Also, ja, der ist da über die Jahre, hat er schon seinen Körper gut transformiert, eben von einem beweglichen Outside Linebacker dann zu einem Defensive End hin. Ja. 34,78 Zoll Arme, hatte ich glaube ich bis jetzt noch nicht gesagt, und meine Grade bei ihm ist eine 2,4. Das heißt, ich mag ihn. Warum mag ich ihn? Er ist ein toller Techniker, er beherrscht mehrere, auch effektive Pass-Rush-Moves, die er schön variiert, ich versuche jetzt gerade eine deutsche Formulierung für "he sets his blockers up" zu finden. Er bereitet sich seine Blocker schön vor.
Er legt sie sich zurecht.
Genau, er legt sie sich quasi zurecht, indem er im Endeffekt wirklich so zwei, dreimal in Folge den gleichen Move zeigt, nur um dann diesen Move anzutäuschen und was anderes zu machen. Dementsprechend Pass Rusher mit Plan, offensichtlich. Kein überragender Athlet, aber gut genug für das, was er da tun muss. Er hat etwas Quickness, er kann gut benden, was ich an sich von seinem Körperbau her nicht so, also hat er mich positiv überrascht mit, wie gut er benden kann. Er setzt seine langen Arme sehr gut ein, also diesen Vorteil, den er dadurch hat, der ist ihm sehr bewusst und den nutzt er sehr schön. Er hat eine gute Kraft, ist ein sicherer Tackler. Er spielt mit hohem Einsatz und verteidigt auch bis zur Seitenlinie. Und er besitzt gute Counter-Moves. Was ich hier negativ stehen habe, ist, gegen den Lauf muss er besser aufs Containment achten. Da hatte ich mehrfach bei Snaps so den Eindruck, dass er dann irgendwann nur noch den Ballträger mit Ball sieht und versucht irgendwie zu dem zu kommen, ohne eben darauf zu achten, dass der Running Back dann außen an ihm vorbeiziehen könnte. Also da muss er dann noch etwas disziplinierter werden und wenn der Spielzug losgeht, das hat wahrscheinlich mit diesem Passrusher mit Plan zu tun und dem sich Blocker hinlegen, dass er aus seinem Stand eben rauskommt und dann erstmal so ein paar Trippelschritte vor dem Blocker macht, so gefühlt während er wahrscheinlich nicht überlegt, was er machen will, aber so ein bisschen vielleicht mental das nochmal vorbereitet, was er machen will. Wo ich halt denk, Junge, komm doch einfach aus deinem Stand raus, explodier, mach deinen Move und bist beim Quarterback, aber und so verliert er dann halt eben wertvolle Sekundenbruchteile. Das wäre schön, wenn man ihn das nochmal auscoachen könnte. Aber an sich denke ich, dass Edgefor relativ hohen Floor hat, wie man das so schön sagt, in der Scouting-Welt. Also sprich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er komplett scheitert in der NFL relativ gering ist, weil er halt ein sehr guter Techniker an sich ist, als Edge-Rusher eben schon sehr weit entwickelt ist, halt nicht diese mega hohe Upside hat von seiner Athletik her, aber ich denke halt, wer auch immer ihn draftet, bekommt einfach relativ sicher einen guten Spieler und wird seine Freude an ihm haben.
Ich mag ihn auch. Ich mag ihn halt nicht so sehr wie du. Und hey, endlich mal Uneinigkeit. Ich habe ihn mit einer 3-3 auf dem Board. So, was hat mir gefallen, was nur nicht gut ist. Er findet Lücken oft. Er kann schwimmen im Sinne des Swim-Moves. Die Physis gefällt mir insgesamt. Ich habe mir überlegt, den bei Third Down auf Free Tech zu stellen. Das würde ich also. Hä?
Warum nicht?
Weil, also ich glaube, dass der da halt mit seiner Quickness und der bringt ja eine gewisse Size halt auch mit, dass der dann ziemlich Terror werden kann. Weil normalerweise nimmst du ja bei klaren Passing Downs besser gesagt, beim dritten und eins logischerweise nicht. Ja, es ist ja nicht alles selbstverständlich, Herr Jun. Es ist ja nicht alles selbstverständlich. Ich finde, er hat ein Non-Elite Band. Also ich finde, er ist nicht, könnte ein bisschen tiefer kommen und so. Und ich weiß auch nicht, was für, wie gut er als Athlet ist. Er hat bei der Combine nichts gemacht. Ich weiß, ich vermute, der war verletzt. Weißt du da was? Keine Ahnung. Egal.
Ich habe mir zumindest nichts aufgeschrieben.
Also er hat jedenfalls bei der Combine nichts gemacht. Außer sich vermessen lassen. Er ist kein Elite Run Defender für mich. Und er ist schlichtweg halt, also vielleicht habe ich zu hohe Anforderungen, das könnte irgendwie sein, aber ich glaube, du hast insofern recht, dass er einen relativ hohen Floor hat. Dass er vermutlich schlechtestenfalls irgendwie ein durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher NFL Edge Rusher sein wird. Aber ich weiß halt auch nicht, wie hoch sein Ceiling ist. Und ich glaube, dass es halt auch nicht so wahnsinnig hoch sein wird. Und deswegen ist mir da die zweite Runde einfach ein bisschen zu hoch. Aber ich gebe zu, ich habe das in vielen Podcasts schon betont, dass die Combine für mich bei Edge Rusher schon echt sehr wichtig ist. Und ja, da haben wir jetzt einfach keine Anhaltspunkte. Und da muss man sich dann auf das verlassen, was man sieht. Und da glaube ich halt einfach nicht, dass er diese Athletik auf einem sehr, sehr guten Level bringt. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Hat sich gelohnt, ihn anzuschauen.
Und ich muss jetzt einfach nochmal sagen, wenn der letzte Draft uns eine Sache gelehrt hat, und insbesondere wenn uns Cooper Kupp eine Sache gelehrt hat, dann das Technik translates.
Äpfel und Birnen, Junge. Also bei Edge Rushern, gibt es klipp und klare Hinweise, dass es im Wesentlichen um Athletik und um sonst nichts geht. Und vor allen Dingen im Athletik bezogen auf deine Körpermasse und dein Gewicht. Also dein Gewicht und deine Größe. Und es gibt Leute, die haben eine gute Athletik und eine gute Technik, die sind dann entsprechend besser. Hallo Joey Bosa. Aber
der war kein wirklich guter Athlet.
Aber er war immer noch ein guter Athlet. Er war nicht der Riesenathlet aus dem, was zum Teil gemacht worden ist. Aber er hat immer noch gute athletische Werte gehabt. Immer noch.
Was ist er gelaufen? 4,86 oder so was? Das war nicht gut. Der hatte keine gute Combine.
Ich guck's nach. Weil ich mir absolut sicher bin, dass er eine bessere Combine hat. Sekunde. Joey Bosa, Ohio State 2000.
Boah, 4,86! Genau richtig geraten.
Ja, aber es ist halt trotzdem im Free-Cone-Drill, im Free-Yard, im Third-Yard-Shuttle und im Broad-Jump in den besten 25 beziehungsweise bei dem Beweglichkeitsdrill in den besten 10 beziehungsweise 11% gewesen. Es geht ja nicht nur um läufst du schnell, sondern für Edge-Rusher sind eben diese Movement-Drills meiner Meinung nach das Entscheidende. Und da ist dann eine schlechte Combine von ihm gemacht worden, die er einfach nicht hatte. So. Und klar hatte der eine gute Technik, die halt entsprechend geholfen hat. Aber dass die Leute ihm dann eine schlechte Athletik attestiert haben, war halt ein Witz. Also entschuldige bitte. Ist aber eine ganz gute Überleitung. Eine ungeplante ganz gute Überleitung. Denn wir bleiben bei Ohio State. Und wir bleiben beim Spieler, bei dem wir uns gut bei Bosa waren, uns einig, dass wir ihn toll finden. Bei Sam Hubbard, als wir ihn besprochen haben, waren wir das nicht. Und deswegen reden wir jetzt über ihn. Denn er ist auch bei Ohio State. Das war die Überleitung. Sorry. Ich habe gerade kurz überlegt. Das war die Überleitung. Sam Hubbard, Ohio State.
Yo. 6'5", 270, Redshirt Junior aus Cincinnati, Ohio. kam als 4-Star-Recruit zu Ohio State und das als, wie es so schön heißt in Recruitment-Terms, Athletes. Hat an der High School Safety und Linebacker gespielt und wurde dann entsprechend bei Ohio State zu einem Defensive End umgeschult. Daher dann auch das Redshirt-Jahr. War 2016 First Team Academic All-American und bevor er bei Ohio State sein Letter of Content, heißt das Content?
Was meinst du?
Ja, wenn man sich bei der Uni quasi fest zusagt, dann signed man committed. Sein Letter of Content, oder?
Intent. Letter of Intent und man committed.
Okay. Gut. Letter of Intent, wie Ohio State unterschrieben hat, hatte er verbal bei Notre Dame als Lacrosse-Spieler zugesagt, weil er auch darin sehr gut an der High School war.
Oh, Belichick will ihn hochtrainen. Das wusste ich nicht.
Ich habe ihn auf dem Board mit einer 1,8 stehen. Das, ja, ich habe ihn etwas downgegradet.
Warum das denn? Das trotz dieser Combine. Was war? Hast du nochmal Tape gesehen?
Kommt vor.
Entschuldigung.
So, tolle Länge für einen Edge Rusher. Übrigens 32,8 Zoll Arme. Hat eine gute, wenn auch nicht überragende Athletik. Er weiß seine Hände gut einzusetzen. Übrigens, Technik translates. Hashtag. Spielt mit hohem Einsatz, beherrscht mehrere Pass-Rush-Moves, ist gut aufs Containment bedacht, ist diszipliniert in seinen Assignments, er scheint sich in Zone-Coverage wohlzufühlen, hat eine gute Closing-Speed, ist ein Techniker mit hohem Einsatz und er versucht immer wieder seine Arme in Passing-Lanes zu bekommen, also sprich, wenn er nicht zum Quarterback kommt, Arme hochnehmen, um vielleicht Pässe abzublocken. Was mir bei ihm nicht so gut gefallen hat, schwacher Get-Off. Er ist nicht besonders bendy, also sprich das Verbiegen seines Körpers ist er nicht besonders gut darin. Daraus resultierend ist sein Pad-Level immer etwas hoch. Ja, und seine Athletik ist halt nicht Elite. Aber eben gut. Was man, auch wenn er nicht die 40 Hertz gelaufen ist bei der Combine, denn doch in den anderen Drills gesehen hat. Ja, es ist halt so diese super hohe Upside fehlt bei ihm eben. Bei Sam Hubbard übrigens sprechen wir immer noch drüber. Aber die Maße sind da, die Technik ist da, die gefühlte Spielintelligenz kann man natürlich vom Tape her mehr so ansatzweise raten, aber scheint da zu sein, dass ich dann, auch wenn eben er wahrscheinlich nicht so der Elite Double Digit Sack Guy, wie es so schön heißt, wird, also sprich, der jedes Jahr zweistellige Sackzahlen abliefert, wird er wahrscheinlich nicht, aber auch dann, wie ich das eben bei Edgefor schon meinte, hoher Floor und ein höherer Floor als bei Edgefor sehe ich eben und auch noch eine etwas höhere Upside als bei ihm, so dass ich ihn dann in der ersten Runde ziehen würde.
Ich muss ja zugeben, dass ich, dass es mich bei ihm, was Athletik betrifft, offensichtlich komplett vertan habe. Weil du sagst, er hatte sich die riesen Upside. Ich meine, die 40 ist mir auch scheißegal. Aber der hatte den besten Freecone aller Edge Defender mit einer 3, mit einer 6,84. Und der hat den besten Short Shuttle mit einer 4-3-2.
Da war er nicht der Beste beim Short Shuttle. Da gab's bessere.
Er war der Beste in meiner Gewichtskategorie. Ich mache Gewichtskategorie. Ja. Ich sortiere.
Okay.
Ich sortiere Edge Defender oder Defensive Liner nach Gewicht. Nach der Combine. Und da ist er. Gut, es gab ein 4-1-9, habe ich jetzt schon gesehen. Aber diese 4-3-2 war halt sehr gut.
Und ich gucke jetzt gerade mal, es gab 5 andere noch, die schneller waren als er im Short Shuttle eben.
Weil ich, ja. Also ich weiß nicht, ob die alle leicht ist, ist auch egal. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Combine.
Entschuldigung, 6.
Ja, der Mathematiker legt Wert auf Genauigkeit.
Ja, tut er.
Da habt ihr auch schon einen Unterschied zwischen Roman und mir erraten. Ich habe ihn übrigens auf eine 2,8 hochgegradet. Also ich hatte den Mitte dritte Runde, weil ich ernsthafte Fragen mit seiner Athletik betraf hatte. Und selbst wenn man ihn jetzt nicht als Überathlet einschätzt, so sind dann doch die Concerns echt ausgeräumt. Ich hätte das nach dem Tape ehrlicherweise niemals gedacht, gebe ich offen zu. Offensichtliche Missevaluation oder perfekt für die Drills trainiert, ich weiß es nicht, vielleicht auch was dazwischen. Mir gefällt, dass er ein Effort-Spieler ist, dass er einfach unheimlich viel richtig macht. Du hast das mit der Technik schon angesprochen, da bin ich auch durchaus bei dir. Ist ein guter Run-Defender, was in der Klasse auch ehrlich gesagt ziemlich selten ist, leider. Ja, der macht halt, ich habe halt mir nur aufgeschrieben, dass er in jedem Spiel halt mindestens 1-2 richtig gute Snaps mit Impact hat. Das klingt wenig, aber wenn du halt, weiß ich nicht, 50-60% gute Snaps hast und hast halt 2 herausragende Snaps, dann können die dir halt das Spiel gewinnen. Mir ist er zu aufrecht in vielen Bereichen. Wird zu leicht nach außen geleitet oft. Also ich bin auch bei dir, dass ich nicht glaube, dass das irgendwie 10-12 Sack Guy wird. Aber Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass er relativ lange in der Liga spielt. Die Frage ist halt, mit welcher Upside, mit welchem Erfolg. Und da ich trotz alledem noch so ein bisschen an seinen Pass-Rushing-Skills zweifle und Sam Hubbard als einen primär sehr guten Run-Defender mit einer gewissen Edge-Qualität, mit einer gewissen Pass-Rush-Qualität sehe, habe ich ihn halt Ende der zweiten Runde mit einer 2-8. Aber ist immer so, es passiert relativ selten, dass ich irgendwie einen Prospect 0,8 raufgrade, aber ich habe dir jetzt schon bei dem Podcast gesagt, dass ich bei ihm sehr stark auf die Combine achten werde, dass es einen Impact haben wird. Und offensichtlich warst du dann bei unserem, wir haben irgendwann mal über ihn gesprochen im Winter, warst du dann einfach näher an der Wahrheit, was so die athletische Einschätzung betrifft. Das ist interessant. Ich bin echt gespannt, wo der geht, weil ich habe bei dem auch schon sehr viel, also sag ich mal, sehr viel gehört von Ende erster Runde bis, ja, jetzt die Range, wo ich ihn halt habe. Von daher passen unsere Grades ganz gut. So, du hast ihn Ende der ersten, ich habe ihn Ende der zweiten. Vielleicht verknallt sich auch einer in seine Shuttle Drills und zieht ihn halt höher, aber ich sehe ihn jetzt zum Beispiel nicht an 14, 15, 16 oder so gehen, sondern schon irgendwie eher ab 28 oder so, aber ohne jetzt zu sehen, wer in 28 pickt. Gehen wir in die SEC, Roman, ja? Ne? Gehen wir zu Adam Key.
Ja, übrigens an 28 picken die Steelers.
Brauchen die Edge. Ich muss mich noch einarbeiten.
Ich meine, die haben TJ Watt, die haben Bud Dupree.
Kentuck, genau. Bud Dupree.
Das weiß ich nicht. Inwieweit Dupree bis jetzt sich zurechtgefunden hat, habe ich jetzt nicht so genau
verfolgt. Ich weiß, dass er im ersten Jahr Probleme hat. Ich glaube, das zweite war besser. Aber,
ja.
Schauen wir mal.
Kommen wir in die SEC zu Arden Key von LSU, 6'5", 238 Junior. Aus Atlanta in Georgia, ehemaliger Four-Star-Recruit Nummer 87 seines Jahrgangs, wurde im Frühjahr 2017 an der Schulter operiert und nahm sich eine Auszeit vom Football für ein paar Monate, hatte einfach mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Football.
Und ist übrigens immer noch nicht wirklich klar, was das jetzt in letzter Konsequenz war. Das ist halt das, warum das jetzt so im Trüben ist. Also ich habe es noch nicht rausgefunden und selbst viele von den US, also ich habe es noch nirgendwo gelesen, was jetzt wirklich der finale Grund war. Man hatte auch ein sehr großes Geheimnis bei LSU drin gemacht, muss man echt sagen.
Ja, obwohl er True Junior ist, wird er im nächsten Monat bereits 22 Jahre alt und seine letzte Saison endete mit einer Fingerverletzung und er hat 33,5 Zoll Arme. Meine Grade bei ihm ist eine 2,5, also Mitte der zweiten Runde. Er hat eine tolle Länge, aber er hat kein tolles Gewicht und da geht das bei mir eben schon los. Ich habe tatsächlich mal geguckt, er war bei der Combine leichter als jeder Tight End.
Ja, ist das so?
Ja. Also ich meine, Jalen Samuels mit seinen 225 Pfund noch leichter als er und er war bei den Tight Ends einkategorisiert, aber das könnt ihr vergessen, der ist ein Running Back. Und natürlich auch.
Stimmt, 244 Dalton Schultz, stimmt. Ja. Das ist ja der
leichteste richtige Tight End, in Anführungszeichen, bei der Combine gewesen.
Ja,
als Edge Rusher solltest du nicht leichter sein als Tight Ends. Grundsätzlich. Er hat eine gute Athletik, ich mache jetzt mal mit dem Positiven weiter. Gute Athletik, er ist ein explosiver Athlet, er kann gut benden. Er lässt sein Talent als Outside Speed Rusher mit Dip und Rip Move immer wieder aufblitzen. Und das war's mit dem Positiven. Ich habe hier tatsächlich nochmal alle meine Notizen abgesucht, dass ich nichts übersehe. Negativ. Er taucht immer wieder ab. Ist er einmal geblockt, kommt er kaum wieder los, auch wenn er von Tight Ends geblockt wird, offensichtlich, weil er auch weniger Kraft hat als die. Seine Pass-Rush-Moves sind oft wild, unkoordiniert und ineffizient. Er hat keine besonders gute Übersicht und langsame Reaktion. Zumindest habe ich das so wahrgenommen auf dem Tape. Er ist kein harter oder sicherer Tackler. Auch wieder wahrscheinlich eine Frage der Kraft, beziehungsweise ist irgendwo auch eine Frage der Kraft, die damit reinspielt, ob man sicher oder nicht sicher tackeln kann. Er rusht gerne zu weit upfield, also sprich, wenn er versucht, außen um Offensive Tackles herumzukommen, läuft einfach zu weit das Feld hinunter und muss dann ein weites Stück wieder zurück zum Quarterback kommen, wenn er dann um den Offensive Tackle dann irgendwann herum ist. Und er nimmt oft ungünstige Pursuit Angles. Auf gut Deutsch, Arden Key ist ein wahnsinnig talentierter Spieler mit seiner Länge, mit seiner Athletik, aber er ist mindestens, keine Ahnung, 15, 20 Kilo zu leicht, um auch nur ansatzweise ja, effektiv Run Defense und so weiter spielen zu können und einfach um wirklich die nötige funktionelle Kraft zu haben, um auch als Edge Rusher erfolgreich zu sein, denn nur mit Speed kann man nicht gewinnen, sondern man braucht auch ein bisschen ja, Fleisch auf den Armen, um dann seine Pass Rush Moves mit vernünftig Kraft auch einsetzen zu können. Technisch muss er noch sehr viel lernen. Wie gesagt, mir hat auch seine Übersicht und seine Reaktion nicht so wirklich gefallen, so vom Kopf her. Da noch ein bisschen was an bei ihm zu tun. Und bei aller Upside, die er hat, ich habe ihn draufgesetzt, Christian, das wird dir aufgefallen sein, ja, weil er eben toller Athlet ist, aber eben bei aller Upside, die er hat, ist er noch so sehr ein Project, dass ich ihn nicht vor Mitte der zweiten Runde ziehen will, auch wirklich unabhängig von dem, was sonst noch für Geschichten um ihn herum am Laufen sind.
Ja, wobei ich sagen würde, dass, ich meine, unsere Grades sind immer irrelevant. Natürlich nicht, sind natürlich das Wichtigste, zumindest was ihr von uns hört, aber in dem Fall sind sie es halt in Anführungszeichen ganz besonders, weil eben Off-Field Stuff. Also da wird seine Draft-Position von abhängen. Off-Field Stuff, der hatte eine Schulter-OP 2017 und er erhält den Single-Season LSU Sack Record mit 12 und das hat er in 2016 gemacht. Im Prinzip hast du halt mit all dem, was du sagst, recht. Achso, ich habe ihn übrigens mit einer 1,6. Ich habe ihn leicht, das wirst du feststellen, runtergesetzt. Also schlechter. Schlicht und ergreifend 2,38. Also ich stand ja mit 2,38 drin, aber ich hatte irgendwie schon die Hoffnung, dass dazu kommen, weil so, sagen wir mal, mindestens 2,48 oder so kommt, weißt du? So die Range.
Ja, ich sehe gerade, bei LSU war er noch offiziell mit 265 gelistet.
Okay, dann frage ich mich gerade.
Als ich mir das erstmal aufgeschrieben habe, ja, offensichtlich war der ein Waage kaputt an dem Tag, als gewogen wurde.
Scheint so. Er ist ein Athlet, wobei er auch sagen muss, also er hatte, ist keine 40 gelaufen, keine Bench gemacht, hatte einen schlechten Vertical, aber einen sehr guten, also einen guten Freecone. Der Rest war halt relativ durchschnittlich, schlicht und ergreifend. So meine krassen Erwartungen hat er auch nicht erfüllt, deswegen habe ich ihn halt ein bisschen runtergesetzt. Aber er hat halt immer noch eine gute Athletik, er kommt immer noch sautief, er ist immer noch ein Pure Speed Rusher. Er hält seine Gaps im Run meistens. Nur wie gesagt, in der NFL wird es halt ein Problem werden, dass er da halt öfter rausgeschoben wird, weil er einfach nicht die Masse hat, um dann gegenzuhalten, wenn jemand da hat an ihn kriegt. Ja, und das ist halt so wie im Schreiben. Er ist halt Athlet und die Frage ist, wie viel mehr ist er? Er ist zu oft zu hoch. Er hat zu wenig Pass Rush Moves oder setzt sie zu wenig ein. Er ist kein Kraftmonster, offensichtlich nicht. Und er kommt halt auch nicht immer von Blocks weg und ist dann auch überaggressiv beim Tackling. Also im Prinzip, mein Major Concern, nach allem, was ich weiß, und jetzt, ohne jetzt mit ihm gesprochen oder ähnliches zu haben, wo ich mir denke, es ist schade, dass du dich irgendwie gefühlt die ganzen 3 Jahre im College auf deine Athletik verlassen hast. Und es hat ja auch funktioniert, zum Großteil. Aber wie viel von dem, was dir vielleicht beigebracht worden ist bei LSU oder versucht beizubringen, hast du dann umgesetzt oder umsetzen können? Und deswegen ist halt mein großes Fragezeichen dieser ganze Off-Field-Kram und dazu gehört halt Coachability auch dazu. Und also ganz ehrlich, ich wäre nicht geschockt, wenn der in die dritte Runde rutscht und dann irgendwie jemand Ende, Mitte, dritte Runde sagt, der hat so eine geile Athletik, wir probieren das jetzt einfach mal, ein Team, was sich da einen Pick leisten kann.
So wie mit Tim Williams letztes Jahr, der ist auch in der dritten Runde gegangen.
Sowas, genau. Wobei der halt noch, der hatte nur andere Konzerne, also gut, der hatte Konzerne, bei dem wusste man unter anderem, woran es lag. Das da Konzerne.
Sind noch 1,5 Wochen bis zum Draft, da können noch Stories rauskommen.
Wir werden es beobachten und euch informieren. Genau, aber ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo es halt das Team spätestens schlägt. Weil, wie gesagt, so die Athletik haben halt einfach nicht viele und die bringt er halt mit, aber auf der anderen Seite sind halt, ja, ein ganzer, ich hätte fast gedacht, ein ganzer Bollerwagen voll Fragezeichen da, die er da mit sich rumzieht. Und das müssen die Teams einfach beantworten. Ich habe ihn noch mit der 1-6, das ist wie gesagt die sportliche Grade, weil ich einfach denke, dass die Athletik auch reicht, um in der NFL produktiv zu sein. Aber wenn du mich jetzt fragst, wo bist du komfortabel, ihn zu ziehen? Ich meine, wir wissen ja nun bei weitem nicht alles. Also ich glaube, frühestens in deiner Range. Aber frühestens. Aber eher vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ende zweite Runde. Mit dem Off-Field-Stuff. Oder dem, was wir halt wissen. Ich meine, die NFL-Teams werden hoffentlich ein bisschen mehr Bescheid haben. Aber, ja. Arden Key. Macht Spaß, sich den anzuschauen. Ist halt ein bisschen eindimensional.
Soll ich dir jetzt mal eine richtig gemeine Frage stellen?
Ja.
Wenn du bei Arden Key sagst, seine Upside reicht dir, um ihn Mitte der ersten Runde zu ziehen, wo draftest du dann Josh Allen?
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Auch reiner Upside-Spieler mit sehr inkonstantem Tape.
Arden Key hält den Single-Season-LS-Sack-Record. Der hat eine gewisse Produktion.
Josh Allen hält bestimmt irgendeinen Rekord bei Wyoming.
So, ich sage, Arden Key hat eine gewisse Production gehabt und die hat halt Allen in der Konstanz nicht gehabt. Also Arden Key hat zumindest ein gutes Jahr gehabt. Und ganz ehrlich, Athletik ist für mich bei Edge schon wesentlich wichtiger als bei Quarterbacks die Upside. Also das ist für mich nicht dasselbe, Roman. Also auch vom Denken her, das ist für mich definitiv nicht dasselbe, weil es gibt klare Hinweise, dass Athletik im Zusammenhang mit Erfolg in der NFL bei Edge Rusher Prospects ganz eng miteinander zusammenhängen. Nicht bei allen Spielern, aber schon bei sehr vielen. Es gibt aber keine Evolution, dass du den stärksten Wurfarm und die stärksten Tools haben musst und zwingend 6-5 sein musst in der NFL, um Erfolg haben zu müssen. Deswegen, das passt für mich nicht in dem Moment. Und ich meine, ich habe ja Josh Allen gefühlt noch höher als jeder andere mit meiner Early Second. Es gibt ja Leute, die haben ihn irgendwie als 6., 7. Quarterback irgendwie 3., 4., 5. Runde. Aber das ist für mich der Unterschied. Deswegen, sportlich Arden Key 1-6, ja, aber das ist halt schwierig. Also wird auch so eine der Draft-Enigmas irgendwie sein, über die wir dann vermutlich in unserer Live-Coverage, die wir in gewohntem Maße mit Gästen hören und sehen könnt, wenn ihr uns dabei zuschauen möchtet, wie wir reden. Aber ich sag's jetzt schon mal, das geht am ersten Tag dann entsprechend wieder. Ich glaube, um 2 Uhr geht's los von Donnerstag auf Freitag.
Wenn es wie jedes Jahr ist, müsste es ja wieder um 2 Uhr losgehen.
Das heißt, wir werden so gegen 1:30 on air sein. Und dann alle 3 Tage und genauere Informationen kriegt ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wir sind aufgestellt. Wir haben tolle Gäste, ihr könnt euch freuen. Und worauf ich mich gefreut habe, war das Tape von Harold Landry, der meiner Meinung nach ein echt guter Spieler ist. Und du kannst ihn... stimmt, wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen. Fällt mir gerade auf. Oder ich habe zumindest keine Grade von dir da stehen.
Nee, ich glaube, den hatten wir auch
nicht. Und jetzt kannst du ja sagen, warum du ihn nur in der 4. Runde hast. Allerdings glaube ich nicht wirklich dran.
Ja, schauen wir mal. Es geht um Harold Landry von Boston College. 6'2", 252, Senior aus Spring Lake in North Carolina, ehemaliger 3-Star-Recruit, Nummer 421. 2017 endete seine Saison mit einer Knöchelverletzung und 2016 war er Second Team All-American mit 16,5 Sacks und 7 Forced Fumbles. Er hat 32,78 Zoll Arme. Ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board sitzen, denn Harold Landry ist ein toller Athlet. Er hat einen sehr explosiven Get-Off, einen explosiven Antritt. Ich gucke mir gerade mal spontan seine Combine-Zahlen an. Das sieht auch alles sehr grün aus. Grün heißt bei mir grün markiert als einer der Top-Performer. Er kann toll benden. Er ist ein sehr gefährlicher Outside-Speed-Rusher mit seinem Dip-and-Rip-Move. Er nimmt immer wieder die Hände hoch, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Er kann sich schnell von Blocks lösen. Nicht so gut ist, er muss disziplinierter aufs Containment achten. Er ist kein harter Tackler und auch leider nicht immer sicher. Er rennt sich bei Inside-Moves fast immer fest. Er hat... Okay, ich habe zuerst aufgeschrieben, keine Counter-Moves, danach dann in Klammern dahinter keine effektiven. Also er versucht sich an Counter-Moves hin und wieder, allerdings ohne Erfolg. Gegen den Lauf lässt er sich zu leicht bewegen. Er ist ja auch eben nicht der größte und schwerste mit seinen 6'2", 252. Ja, er rennt sich zu oft fest an Blocks. Auch noch so als Negativpunkt. Idealerweise Harold Landry sollte am besten 3-4 Outside Linebacker spielen. Also für mich, wenn tatsächlich die Packers an 14 Edge Rusher suchen für ihre 3-4 Defense, Harold Landry wäre da wahrscheinlich der beste Pick. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in so einer Art Von Miller-Khalil Mack-Rolle in der 4-3-Defense spielen könnte. Also sprich als Outside-Linebacker in der Sam-Rolle, der dann eben sehr oft als in Anführungszeichen Blitzer geschickt wird, beziehungsweise dann eben auch schon direkt als Edge-Rusher aufgestellt. Er ist von allen Spielern, die wir heute besprechen, und von allen Edge-Rushern dieser Klasse für mich wirklich der beste reine Pass-Rusher, wenn es eben darum geht, mit Athletik, mit Pass-Rush-Moves zum Quarterback zu kommen. Er muss da eben auch, wie ich es schon angesprochen habe, an seiner Technik arbeiten, wenn es darum geht, effektive Inside-Moves zu machen, Counter-Moves sich anzueignen. Aber es macht halt echt Spaß, Harold Landry beim Footballspielen zuzuschauen, zumindest wenn er fit ist. Also bevor seine Saison mit der Knöchelverletzung geendet hat, er hat halt noch weitergespielt, erst mal mit der Verletzung. Das war dann leider nicht so schön anzuschauen, aber wenn man sich Tape von ihm anguckt, auf dem er fit ist, ich meine 16,5 Sacks und 7 Forced Fumbles kommen nicht von ungefähr. Das ist eben ein explosiver Athlet, der weiß nicht, was im Quarterback kommt. Und auch wenn er eben seine Limitationen hat, was seine Größe betrifft, was eben noch seine Technik betrifft, ziehe ich ihn dann so ungefähr Mitte erster Runde eben mit der 1,7.
Ja, Mitte erster Runde finde ich gut. Gehe ich mit. Ich habe ihn mit einer 1,5 und schaut euch 16er Tape an. Ich sage jetzt einfach mal so, wie es ist. Also ich glaube, dass...
Oder das Wake genau, Forest Tape, da war er noch fit.
Genau, das sind die zwei Spiele, die, also es gibt von 16 auch einige Tapes. Von daher findet ihr es schon. Er hat die Combine ziemlich weggeknallt, muss man sagen. Jetzt nicht mit der 40-Zeit, aber mit dem 10-Yard-Split von 1,59. Guter Vertical, guter Short-Shuttle, guter Free-Cone, guter 60-Yard-Shuttle. Also, da war er überall in der Elite-Kategorie dabei und das freut mich, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, inwiefern er seine Verletzung da wirklich überwunden hatte. Denn die hat ihn in 2017, wie du richtig sagst, total stark beeinflusst. Und im Prinzip ist er genau das, was du halt sagst. Er ist ein Upside, er ist ein Athlet. Er hat vielleicht gewisse Beschränkungen durch seine Größe, das stimmt. Er ist ein Effort-Spieler, das habe ich mir noch notiert, der alles gibt und also bei den Snaps nicht zu früh aufhört. Und ganz ehrlich, ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass ich glaube, dass er in der NFL einiges viel leichter ist als im College, weil er halt auf gewisse Dinge halt nicht achten muss, wie der 37. Inside Run eines Quarterbacks von Virginia Tech oder sowas, ja. Er hat halt sehr oft auch Containment spielen muss, wo du in der NFL halt einfach zum Quarterback durchschießt. Wenn du nicht gerade gegen Deshaun Watson oder Russell Wilson spielst. Du hast recht, dass er sich in Blocks hin und wieder festrennt, dass er nicht immer die Pass-Rush-Moves konstant bringt. Und mir hat er auch zu viele Snaps gehabt, weil er nicht in die Nähe des Quarterbacks kommt. Aber Athletik, Upside, und er hat ja auch Production gehabt, so ist es ja nicht, du hast die Zahlen ja eben genannt. Deswegen ist er für mich, auch wenn die alle zahlenmäßig relativ nah beieinander liegen, wobei Key ist ja sowieso ein bisschen außen vor für mich, ist er für mich sehr, sehr klar Edge Nummer 2 hinter Chubb. Und ja, ich denke, die Packers könnten ihn auf jeden Fall ziehen, oder beziehungsweise wenn die Debatte Landry oder Davenport ist, dann weiß er halt, wen ich ziehe, und es ist dann halt in dem Fall Harold Landry. Genau. Aber wir sind gespannt, vielleicht ziehen die Packers ja auch einen Cornerback an der Stelle oder was komplett anderes. Die haben ja nicht nur ein Loch im Roster, was Aaron Rodgers die letzten Jahre erfolgreich überdeckt hat. Wir sind bei 3, wir haben noch 3 Spieler. Und der nächste dürfte zweifellos einer der interessantesten Prospects sein, über die wir in den letzten Jahren gesprochen haben. Warum das so ist, wird euch Roman jetzt erzählen.
Das liegt an seinem Vornamen. Hercules Mataafa. Ja, er heißt Hercules. Von Washington State, 6'2", 254, Ratchet Jr. aus Lahaina auf Hawaii. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er war 3-Star Recruit, die Nummer 1691, hat 31,5 Zoll Arme. 2017, also in der letzten Saison, war er Consensus All-American, war der Pac-12 Defensive Player of the Year und der Polynesian College Football Player of the Year, also der beste polynesische Footballspieler am College. An der High School war er auch ein erfolgreicher Ringer, was grundsätzlich angeblich bei Scouts immer gut ankommt. Ich habe ihn mit einer 3,0 auf dem Board. Bei Washington State musste er Defensive Tackle spielen und wenn ihr 6'2", 254 hört, wisst ihr, er ist kein Defensive Tackle, er ist ein Edge Rusher. Macht aber seine Evaluation bisschen nicht so einfach. Er hat eine tolle Quickness. Er kann sich sehr gut schmal machen, um zwischen Blockern hindurchzukommen. Er zeigt guten Handeinsatz. Er kann benden. Er ist durch die Mitte sehr disruptive, also er sprich, kommt oft hinter die Blocker. Spielt mit sehr hohem Einsatz. Er gewinnt ganz oft beim Snap schon mit seinem explosiven Get-Off. Und das sage ich gleich am Ende noch. Offensichtlich hat er kurze Arme mit seinen 31,5 Zoll. Wenn er nach außen stuntet, also sprich, wenn er als Defensive Tackle ein Wechselspiel mit einem End spielt und dann gegen einen Offensive Tackle antreten darf, zeigt er keine klassischen Edge Pass Rush Moves. Ob er sie nicht lernen durfte oder es aus eigenem Einsatz, wie auch immer, nicht gelernt hat, weiß man eben nicht. Aber das wird er sich entsprechend doch aneignen müssen. Offensichtlich als Defensive Tackle mit 254 Pfund ist er gegen den Lauf sehr oft ineffektiv und wird zu leicht weggeschoben. Seine Reichweite ist durch die Arme offensichtlich eingeschränkt, also sprich, Reichweite klingt irgendwie so komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gegen Double Teams ist er ohne Chance, aber er macht Spaß auf Tape, der Hercules Mataafa, weil der sich halt sein Hinterteil aufreißt auf einer Position, auf der er eigentlich gar nichts verloren hat, weil er eine tolle Quickness ist, weil er disruptive ist, weil er eben seine Hände gut einsetzen kann und für mich ist halt so seine Downside, dass er ein sehr effektiver Rotationsspieler in der NFL wird, also sprich, so, ich sage jetzt mal so, der dritte Edge-Guy oder der ich denke halt auch so bei, wie du das vorhin bei Edgeform meintest, eben, dass bei klaren Passing Downs kann man ihn eben auch als Three-Technik in der Mitte aufstellen, weil Run-Defense in dem Fall dann relativ egal ist. Und das ist für mich halt eben so seine Downside, seine Upside. Er ist halt nicht der überragende Athlet, aber er hat halt eine nette Quickness, aber Upside ist halt nicht so hoch, wie das dann eben auch bei anderen Leuten ist. Also auch ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig bei ihm. Man muss halt so diese Projektion machen, eben vom Defensive Tackle zum End, zumindest vom Tape her. Die NFL-Teams haben natürlich die Möglichkeit, ihn dann privat beziehungsweise beim Pro Day und bei der Combine zu testen, wie er sich als Edge Rusher anstellen würde. Die Möglichkeit haben wir nicht. Also es ist zwar schon so eine Projection, wie er sich als Edge Rusher anstellen würde, aber gefühlt ist er trotzdem eher ein Safe Pick. Auf meinem Papier, in Anführungszeichen. Und ich denke halt, dass er sich auch länger in der NFL halten wird, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert.
Sorry, warum ist er ein Safe-Pick? Du bist dann wegen seiner Arbeitseinstellung?
Weil er sich seinen Hintern aufreißt, weil er seine Hände einsetzen kann und weil er quick ist. Okay. Das sind so drei Eigenschaften, die zum einen bei Coaches gut ankommen sollten und in der Regel auch in der NFL zumindest zu einem gewissen Maß an Erfolg führen. Und deshalb habe ich ihn zwischen der zweiten und dritten Runde mit der 3,0. Und jetzt offensichtlich hast du ihn nur in der fünften Runde. Das darfst du mir jetzt erzählen,
Christian. Jetzt geht die Richtung, tatsächlich. Also ich habe ihn Mitte vierte, mit einer 4,5. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, ist der Spieler, wo ich am wenigsten Ahnung habe, wo er geht. Aber ich weiß halt, dass ich ihn nicht am zweiten Tag will. So. Weil, banal gesagt, da, wo er in der NFL Erfolg haben sollte, hat er im College keinen Erfolg gehabt. Das ist mit Outside Pass Rush. So. Der hat seine Plays vor allen Dingen innen gemacht, wo er in der NFL maximal, wie du es richtig gesagt hast, bei einem klaren Passing Down eben spielen wird. Und der hat jetzt auch, wie gesagt, kurze Arme gehabt, eine relativ durchschnittliche Combine, recht guter Freecone mit 7,24. Also jetzt athletisch auch nichts Überragendes. Mir gefällt es dann genau, mir gefällt es dann Gap-Shooting. Mir gefällt, dass er für seine Größe penetraten kann, was aber egal ist, weil er das in der NFL nicht machen wird. Ja, es ist halt brutal schwierig. Wenn er irgendwie längere Arme hätte, könnte man sagen, vielleicht kann man den als Weakside-Defensive End irgendwie aufstellen, aber das ist da halt auch ein bisschen schwierig. Und ich habe keinen einzigen Snap gesehen, wo ein Courage gedroppt ist, da überhaupt keine Erfahrung. Ich glaube, also mein Kernpunkt ist, dass ich einfach nicht glaube, dass sein Skillset in die NFL mindestens so transfert, dass ich komfortabel bin, ihn in der zweiten oder dritten Runde zu nehmen. Und ich fand seine Snaps, die er als Edge-Rusher gekriegt hat, das waren zugegebenermaßen nicht viele und ich schätze auch ganz stark, dass da nicht der Trainingsfokus bei ihm drauf lag, aber die fand ich einfach unimpressive, nicht gut. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie sehr ein Run-Defender ist von der Position, von der er kommt. Er hat gewisse Qualitäten und mir gefällt auch sein, ich reiß mir den Arsch auf, seine Haltung. Und ich glaube auch, dass der es in der Liga halten kann, aber der Typ ist für mich halt somit die größte Projection, über die wir in den letzten Jahren im Rahmen dieser Podcasts gesprochen haben. Und da bin ich einfach nicht komfortabel zu sagen, ja, Day 2. Sondern ich meine, mir ist bewusst, dass irgendwie von Ende dritte Runde zu Mitte vierte jetzt nicht der Riesenunterschied ist. Und der hat ja auch seine Qualitäten, gerade die Quickness, die du ansprichst. Aber von einem Safe-Pick oder so zu reden, finde ich halt in dem Zusammenhang echt schwierig. Es geht übrigens immer noch um Hercules Mata'afa von Washington State, nicht, dass das irgendwie vergessen wird. Aber ich tue mich schwer. Ich kann auch. Das ist ein Spieler, wo ich auch glaube, dass die NFL-Teams halt all over the range haben. Es wird etliche geben, für die er allein aus Gründen seiner Maße vermutlich von vornherein vom Board runter ist. Aber ich hoffe halt einfach, dass der einen guten defensiven Coach kriegt, der was aus dem rauscoachen kann. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ich weiß nicht, wie groß sein Potenzial letztlich ist. Deswegen habe ich Mata'afa Mitte vierte Runde, du hast ihn mit der 3-0, mit Borderline Day 2, Borderline Runde 2, aber quasi in der Mitte vom des zweiten Tages. Aber ich habe keine Ahnung, wo der geht. Also wirklich nicht. Und
Weißt du, an welchen Spieler ich jetzt gerade denken musste, nee, als du am Sprechen warst? Und bei dem waren wir uns seinerzeit genauso uneinig und gefühlt möchte ich sagen, ich hatte bei dem recht. Anthony Settle, der auch bei Penn State Defensive Tackle gespielt hat, aber eigentlich zu undersized und jetzt in seinem zweiten Jahr letztes Jahr für Lions 6,5 Sacks als Defensive End. Guter Spieler. Und sehr ähnliche Maße. Und ähnliche Combine-Zahlen, wie ich gerade nachgesehen habe.
Okay.
Insofern.
Settle war 6,4.
Ja, aber darüber hinaus.
6,4, 2,77. Ja, die Armlänge ist.
Die Armlänge ist ähnlich, die Spielweise am College ähnlich, die athletischen Testwerte ähnlich.
Ja, stimmt, die Werte sind mockdraftable übrigens für euch, eine gute Sache, die ihr euch notieren könnt, falls ihr es noch nicht habt. Da kann man mal schnell nachgucken. Freecone von Mata'afa war besser. Ja, aber bei Settle hat man halt zumindest, also ich finde, dass die Projection bei dem, was er macht, halt ein bisschen einfacher war als bei Mata'afa. Was ja nicht heißt, dass das nicht funktionieren kann. Aber ja. Ja, aber es ist halt, weißt du, also seien wir jetzt nicht böse, Ja, vermutlich hattest du da recht, aber das sind halt in einem Spieler und einem Vergleich zu machen.
Ja, natürlich.
Ist halt immer
kompliziert, das ne? ist mir doch so. Auch klar, Christian. Nein, also ich habe natürlich, ich meine, dieser Vergleich zwischen Mataafa und Settel ist mir eben auch jetzt erst gekommen, den hatte ich jetzt nicht so, als ich das Tape gesehen habe, hey, wer ist denn die Settel? Jetzt rate ich den mal schön hoch, sondern den habe ich in Anführungszeichen im Vakuum eben die Grade gegeben, weil ich ihn mag.
Das ist okay, also sehr gut. Ich bin ja immer dafür, dass die Prospects overperformen.
Weil ich meine, das Schöne, wenn wir Spieler grade, ich meine, theoretisch kann uns das ja gefühlt am Hinterteil vorbeigehen, wie die am Ende performen. Wir sind ja keine NFL-Scouts, deren Jobs davon abhängen.
Richtig.
Insofern können wir auch jederzeit sagen, hey, der ist mir sympathisch, der kann nicht Football spielen, aber ich gebe ihm mal eine 1,3.
Ja,
könnten wir theoretisch machen. Aber wollen wir erstens nicht.
Dafür nehmen wir beide, glaube ich, das Ganze viel zu ernst. Auch wenn es eine Spielerei bleibt, aber dafür nehmen wir es, glaube ich, zu ernst.
Genau, da ist uns unsere Ehre zu wichtig. Nein, aber ich glaube, der wird Erfolg haben.
Ich wünsche es ihm. Vom Typ her wünsche ich es ihm und ich meine, als polynesischer Spieler des Jahres hat man da, glaube ich, ganz gute Chancen. War es nicht ein Mariota auch mal? Ich vermute. Keine Ahnung.
Wäre eigentlich merkwürdig, wenn nicht. Ich meine, er hat die Heisman-Trophy gewonnen.
Genau.
Spätestens in dem Jahr hätte er das gewinnen sollen, ja.
Im Normalfall.
Wobei, schon. Vielleicht, keine Ahnung, gibt's die Trophy schon länger?
Ich glaube, lang genug als okay. Ich meine, dass ich das im Zusammenhang mit ihm auch mal gelesen habe, aber ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen wollen, aber ich würde es vermuten. Das Schöne ist, die nächsten Spieler overrate ich. Vermute ich zumindest mal.
Trotzdem darfst du bei. Alles klar, meinte ich nur.
Ja, weil ich meine, ich habe mich halt auch schon in Uchenna Nwosu verknallt. Wann habe ich den denn wahrgenommen? Ich habe den, glaube ich, in seinem Freshman-Jahr wahrgenommen. Ich weiß nicht, welchen armen Offensive Tackle er da verbraten hat, aber ja, er hat Spaß gemacht und
irgendwie, du hast das auch, glaube ich, so mit Freshman Edge Rusher.
Das war scheint so.
Mit Leonard Floyd schon so, dass das war denn dein Top 10 Pick, bis du ein richtiges Tape von ihm gesehen hast, dann Arden Key, das war dein First Overall Pick, bis du ein richtiges Tape von ihm gesehen hast. Und jetzt auch bei Uchenna Nwosu von USC 6'2", 251, wenn ich meine Schrift hier richtig lesen kann. Sila aus Carson, California, wo deine Chargers fast gelandet wären. 3-Star Recruit, Nummer 862, eigentlich merkwürdig, dass er dann zu USC, vielleicht war ein Walk-On oder sowas?
Davon wüsste ich nicht, aber hin und wieder holen die auch mal 3-Star Recruits.
Ich meine, ist quasi von vor der Haustür.
Ja.
Mussten sie nicht so viel Anreisekosten zahlen. wahrscheinlich konnten sie ihn gut scouten und haben dann wahrgenommen, dass er zu niedrig gerankt ist.
Ja, das ist wirklich.
Gehen wir einfach mal davon aus.
Ja.
33,5 Achtel Zoll Arme. Und ich habe ihn mit einer 2,6 auf dem Board. Also ja, der kann Football spielen. Auch wenn er undersized ist, also wahrscheinlich besser als 3-4 Outside Linebacker geeignet. Aber er ist ein guter Athlet. Ich hoffe, seine Combine sagt das auch.
Alles sehr durchschnittlich, 4,6,5, 40, aber nichts, was irgendwie negativ abgefallen wäre.
Ja, ich wollte gerade sagen, 4,6,5 für einen Edge Rusher ist auch in Ordnung. Er beherrscht mehrere effektive Pass Rush Moves und Counter Moves. Er spielt mit hohem Einsatz. Er kann sehr gut benden und flatten. Er hat ein gefühlt das beste Gespür, das ich jemals wahrgenommen habe, dafür Pässe abzublocken. Hatte letztes Jahr 13 Pass-Breakups und 5 davon alleine in einem Spiel gegen Stanford. Das erste Spiel, nicht das Championship-Game. Zeigt eine gute Übersicht in Zone-Coverage. Er achtet auf Containment. Er hat einen explosiven Get-Off, den er auch sehr gut timen kann, beziehungsweise sehr gut antizipieren kann, wann der Ball gesnappt wird. Ich habe ihn da nur einmal offsides gesehen und er lebt quasi an der Grenze des Offsides, aber nur einmal war er drüber. Und er ist insgesamt bereits sehr gut ausgebildet als das, was er ist. Negativ habe ich bei mir eben stehen, er ist undersized, womit dann die üblichen Probleme in Run-Defense kommen und darin sich teilweise von Blocks lösen zu können. Und das einzig andere Negative, was ich hier noch stehen kann, stehen habe, was allerdings leider ein bisschen was Größeres Negatives ist, er tackelt nicht immer sicher. Und das ist halt blöd, wenn du dann in der Position bist, ein tolles Tackle for Loss oder ein Sack zu machen. Oder womöglich eben derjenige bist, der outside contained, und dann machst du das Tackle nicht, sondern lässt den Quarterback irgendwie noch aus deinen Armen rausrutschen oder erwischt den Running Back nicht richtig. Passiert nicht immer, aber passiert hin und wieder, und das ist nervig, daran wird er arbeiten müssen. Könnte wahrscheinlich auch noch etwas kräftiger werden, was dann mit dem Tackling helfen sollte. Aber wie ich das schon vorhin eben gerade, wie auch immer, gesagt habe, Nwosu ist sehr gut ausgebildet, was seine Pass-Rush-Moves betrifft, was seinen Handeinsatz betrifft, was seine Übersicht betrifft, was seine Disziplin betrifft. Und auch so ein Spieler, dem man sehr gerne beim Footballspielen zuguckt, ich dann eben mit der 2,6 auf dem Board habe.
Also ich überschätze ihn nicht, dass die gute Nachricht.
Zumindest in meinen Augen dann nicht.
Nee, ja, weil das Ding ist halt, der kriegt halt überhaupt keine Presse, so, was ich halt nicht verstehe. So. Ich habe ihn mit einer 2,7 übrigens. Das ist langweilig, habe ich auch schon heute noch gar nicht gesagt, deswegen an dieser Stelle. Ich verstehe es nicht, weil im Prinzip, das ist ein guter Footballspieler. Das ist einfach ein guter Footballspieler. Mir gefällt sein Movement, seine Quickness, er nutzt Lücken, er kriegt seine Hände permanent nach oben, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Er hat eine gewisse Explosivität. Er bewegt sich auch gut in Zone Coverage, meiner Meinung nach. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, dass er für mich fast mehr ein All-Around-Player ist als ein reiner Edge-Rusher. Mir gefällt sein Football-IQ. Und er hat eine gewisse Bendability. Und das mit dem Tackling hast du auch angesprochen. Das passiert halt blöderweise ein paar Mal. Habe ich mir auch notiert. Ist allgemein kein überragender Defender, wie ich finde. Und der taucht hin und wieder ein bisschen ab. Aber insgesamt, also sorry, ich meine, es gibt so viele Projects auf Edge dieses Jahr. Und bei dem sehe ich halt auch nicht, dass der komplett bust. Ich wüsste nicht wie. War übrigens Team Captain 2017. Das wollte ich noch erwähnt haben. Und Politikwissenschaftler, was mir für ihn persönlich leid tut, aber vielleicht kann er als Footballspieler sein Geld verdienen. Ja, ich mag Nwosu. Ich war echt positiv überrascht, weil man von dem, also ne, das war ein Name, den ich vor der Saison auf dem Zettel hatte, aber ich hat von dem dann nichts mehr gehört. Oder wenig gehört im Sinne von Draftstock oder so. Ne, war gut, deswegen. Also, ja, was soll, ich meine, das verstehe ich halt nicht. Weißt du, so viele Leute kriegen irgendwie positive Presse, und dann, bei dem habe ich echt gedacht, warum hörst du da nicht mehr von dem? Weil das eigentlich ist, das ist für mich ein sicherer Second Rounder. Also jetzt nicht zwingend ganz früh an 33, 34, aber ab den 40ern, 50ern kannst du den schon ziehen.
Ja. Sehe ich genauso. Und wir kommen zum letzten Namen für den heutigen Podcast. Ogbonnia Okoronkwo von Oklahoma, 6'2", 253, Redshirt Senior aus Houston in Texas. Ehemals 3-Star-Recruit, war 535 seines Jahrgangs, und seine Arme sind zwischen Senior Bowl und Combine ordentlich geschrumpft von 34,5 Zoll zu 33,3 Viertel Zoll. Ja. Keine Ahnung, das ist ein...
Unterschiedliche Menschen messen unterschiedlich, aber so eine große Distanz ist schräg.
Ja. Habe ich gefühlt noch nie wahrgenommen, ja. 2017 war er First Team All-American und der Big 12 Non-Offensive Player of the Year. Ich habe ihn hier auf meinem Board stehen mit einer 3,3. Er ist offensichtlich undersized für einen Edge Rusher. Ich sehe ihn als Outside Linebacker in jedem Scheme, also sprich egal ob 3-4 oder 4-3. In einer 4-3 Offense dann, wie ich das vorhin schon bei Landry meinte, als Sam Linebacker, den man dann in der Nickel Defense oder auch anderen Passverteidigung dann als in Anführungszeichen End aufstellen könnte. Toller Athlet, explosiver Antritt, einfach mit seiner Athletik und mit seinem niedrigen Pad Level ist er als Outside Sweet Rusher immer wieder erfolgreich. Zeigt eine gute Übersicht in Zone Coverage, ist hin und wieder auch mit Spin Move erfolgreich, und er spielt mit hohem Einsatz. Ja, das hatte ich noch nicht gesagt. Negativ wie es dann mit so einer Undersizedness zusammen, also mit so einer, ich will nicht Kleinwüchsigkeit sagen, der Typ ist immer noch größer als ich, mit einer suboptimalen Größe einhergeht. Er rennt sich oft in Blocks fest. Er macht nicht immer sichere Tackles, was ich bei seiner Armlänge eigentlich erwartet hatte. Denn lange Arme helfen beim Tackling. Abgesehen von seinem hin und wieder erfolgreichen Spin-Move habe ich von ihm keine effektiven Counter-Moves gesehen. Und wenn er bei Stunts oder Twists in die Mitte wechselt, ist er effektiv raus aus dem Spiel. Also zumindest nach meinen Notizen, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, habe ich hier halt stehen, dass er in der Mitte nie erfolgreich ist. Also wenn er durch die Mitte kommt. Okoronkwo, ein interessanter Spieler. Also im Endeffekt bei Oklahoma wird er auch eigentlich auf der falschen Position eingesetzt, weil er dafür zu klein ist, aber er hat halt gute Anlagen mit seiner Athletik, mit, ich meine, seine Armlänge für einen Edge Rusher ist toll. Auch wenn es nur in Anführungszeichen die 33¾ Zoll sind, das ist immer noch lang. Aber er hat halt irgendwo noch eben seinen Weg zu gehen mit der Technik. Er wird in der NFL wahrscheinlich deutlich mehr Coverage spielen müssen, was er bei Oklahoma, ja, also ich habe ihn zumindest, was meine Notizen sagen, nicht in Man Coverage wahrgenommen. Kannst du vielleicht gleich noch was sagen, Christian, ob du da was wahrgenommen hast? Wie gesagt, in Zone Coverage scheint er sich zurechtzufinden, ist aber dann halt, denke ich, auch immer noch so ein bisschen Fragezeichen, wenn man von der Big 12 in die NFL wechselt. Deswegen habe ich ihn in der dritten Runde mit der 3,3.
Ich habe ihn besser. Weil ich habe eindimensionale Athleten auf Edwards stehe. Wobei er nur eine 4,77 über 40 gelaufen ist. Ich habe ihn mit einer 2,5. Ich wollte noch erwähnt haben, dass seine Eltern aus Nigeria eingewandert sind. Und dass er, hast du, das ist in dem, ich weiß nicht, wo der Jesse Fritsch, Calvin Lambo, Charlotte an der Stelle das her hat. Aber der Mutter Eltern wohl 3 Jahre verheimlicht haben, dass er Football gespielt hat in der Highschool. Und seine Geschwister wussten das, haben aber dicht gehalten, was ich bei Geschwistern sehr überraschend finde. Dass es da keinen Anlass gab, zu einer gepflegten Erpressung zu greifen. Entschuldigung, wenn da an der Stelle meine kriminelle Energie hervorkommt. So wie zum Off-Field-Star. Also hier ist der Punkt. Der kann Lücken attackieren. Der hat einen nasty Spin-Move. Du hast es gesagt, er hat nicht viele andere Pass-Rush-Moves, aber der ist some Bendability, also kommt schon mal runter. Antritt und Explosivität, das ist halt Okoronkwo. Er ist halt eindimensional und das ist halt auch einer der wenigen, die hat Jamarco Jones für 2 Sacks geschlagen. Oder zumindest anderthalb. Jamarco Jones? Nee, den Left Tackle von Ohio State.
Jamarco Jones, doch, okay. Ist richtig.
Man schaut so viele Offensive Liner über die Zeit, man kommt da immer ständig durcheinander. Also ich zumindest. Er ist nicht gut, wenn der Gegner vorhin geht, was ein bisschen schade ist, weil im Football gibt es 11 Spieler. Und hin und wieder wirst du dann mal gegen jemanden haben, der dann vor dir steht. Und ich hatte dann einfach den Eindruck, dass er oft nicht mehr weiß, was er dann zu tun hat, wenn er nicht direkt mit dem ersten Impact am Gegner vorbeigekommen ist. Du hast es angesprochen, er ist kein großartiger Run-Defender. Ich habe mir die Frage gestellt, ob er Snaps Gas rausnimmt. Und er verpasst halt Sex, weil er nur wieder overaggressive ist. Aber zur Coverage kann ich wenig sagen, da habe ich mir jetzt ehrlicherweise auch nichts groß notiert. Also in Man-Coverage habe ich ihn mit Sicherheit nicht gesehen. In Zone-Coverage, da hast du völlig recht, da scheint er sich ganz ordentlich wohlzufühlen. In Man-to-Man habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Er ist halt eindimensional, aber er ist halt gut in dem, was er macht. Deswegen habe ich hätte fast gesagt Solomon Okoronkwo, das ist ein ehemaliger Stürmer von Hertha BSC, der glaube ich noch irgendwo in den Regionalligen spielt. Ogbonnie Okoronkwo von Oklahoma mit einer 2,5 und du hast ihn mit einer 3,3. Und dann sind wir, es ist eigentlich, ich hätte fast gedacht, das ist eine langweilige Edge-Klasse. Du hast irgendwie einen absoluten Spitzenspieler oder relativen Spitzenspieler mit Chubb, aber keinen, den du jetzt zwingend in den Top 5 ziehen musst. Dann hast du mit Landry und Davenport 2 interessante Namen, die vermutlich in den Top 15, Top 20 gepickt werden, schätze ich jetzt mal. Du hast mit Key eine komplette Wildcard und dann gibt es eine ganze Menge Spieler, die mit sehr unterschiedlichen Skillsets vermutlich am zweiten Tag verfügbar sein werden. Und bei denen ich glaube, dass es sehr offen ist, wo die halt gehen zwischen, lass es 38 und 60 oder so sein. Oder ja. Das wäre jetzt so meine Zusammenfassung. Du kannst es natürlich noch gerne noch ergänzen. Du hast jetzt auch schon bei den Edge-Klassen noch deutlich mehr gesehen als ich. Und ich weiß auch, dass du einige Spieler in dem Borderline Day 2 Range hast. Vielleicht kannst du einfach nochmal Sleeper nennen oder noch einen Namen für die Leute, ja, oder einfach noch zusammenfassend sagen, was du so von der Edge-Klasse hältst. Und letztlich ist es deine Positionsgruppe, du hast deutlich mehr gesehen.
Ja, also du hast das schon so ganz gut gesagt. Also auch wenn eben Bradley Chubb dieser eine alles überragende Name ist, der auch auf meinem Edgeboard an Nummer 1 steht, ist er halt nicht so dieser in Anführungszeichen Slam Dunk Defensive End, wie das eben als Garrett oder Jadeveon Clowney in den letzten Jahren waren. Oder dann auch Leute wie Khalil Mack. Landry wahrscheinlich relativ klar, zumindest wenn die medizinischen Sachen alle durchgehen, die Nummer 2. Und es ist uns ja nicht ganz so einfach gefallen, die Liste der Edge Rusher auf 10 einzuschränken. Beziehungsweise da habe ich dann im Endeffekt von allen meinen Thrawn Grades dir die Wahl gelassen, welche 3 wir da nehmen. Denn ich habe da noch mit Third Round Grades auf dem Board sitzen Tyquan Lewis von Ohio State, Kemoko Turay von Rutgers, Josh Sweat von Florida State und Jeff Holland von Auburn, die alle Talent haben. Ja, also auch wenn so in der Spitze die Klasse eher dünn besetzt ist, danach relativ viel an Tiefe und wie du das im Endeffekt auch schon meintest, mit sehr verschiedenen Skillsets teilweise ausgestattet, findet man da durchaus dann eben am zweiten, vielleicht auch am frühen dritten Tag, wenn dann die Jungs ein bisschen fallen, noch talentierte Leute. Das, ja, war unser Podcast zu den Edge Rushern oder Edge Rushers, wie man das im Englischen richtig sagen würde. Nächstes Mal, im nächsten Podcast, gibt es dann die Interior Offensive Linemen, Christians dicke Jungs sozusagen, und Tight Ends, die haben wir zusammen in einen Podcast gepackt, weil es da nicht so viele interessante Leute gibt, offensichtlich. Klingt jetzt irgendwie gemein. War das gemein, Christian?
Nein, war es nicht. Und es werden aber nicht nur die Spieler sein, das können wir an der Stelle sagen. Es sind zwei, drei mehr.
Ja, also genau, jetzt muss man, ich kann das sogar direkt nachgucken. Es werden 12 sein. Also 12 Namen, die ihr dann auf die Ohren bekommt. Ja, vielen Dank fürs Reinhören heute und dann bis zum nächsten Mal.